Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Auch die Gäste, die sich netterweise vorgestellt haben, heiße ich auch nochmal sehr herzlich willkommen. 1956 macht ein Musiker ein Lied und die ersten vier Zeilen aus der ersten Strophe, die gucken wir uns gemeinsam an. Das ist ein Musiker, der zu diesem Zeitpunkt an dem Anfang einer ganz großen Karriere steht. Wenn wir gleich in den Text seines Liedes reingucken, dann wird es bei manchen vielleicht Klick machen. 1956 ist ja schon eine Weile her, ist also auch vor meiner Zeit gewesen. Da muss man schon ein bisschen Glück haben, um das noch mitgekriegt zu haben. Aber wir haben ja ein breites Altersspektrum. I keep a close watch on this heart of mine. Also wenn man es wörtlich übersetzt, ich habe einen sehr dichten oder nahen Blick auf mein Herz. Ich achte sehr genau auf mein Herz, würde man übersetzen. Mir fällt da spontan ein, den Ratschlag, den uns der Herr gibt in seinem Wort, mehr als auf alles achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Nächste Zeile, I keep my eyes wide open all the time. Also ich habe meine Augen immer offen. Ich bin immer wachsam. I keep the ends out for the tie that binds. Ich halte die Enden des Stricks oder des Bandes auseinander, das mich fesseln könnte. Und dann kommt dieser Refrain, den jetzt vielleicht einige kennen. Because you're mine, I walk the line. So, ich sage den Namen nicht, denn der ist heute Morgen für uns nicht relevant. Für uns ist relevant, was wir damit uns ein bisschen vor Augen stellen können. Weil du mir gehörst, halte ich mich an die Regeln. Bin ich zuverlässig, bin ich treu. Das war 1956, 2002, also viele, viele Jahrzehnte später, macht derselbe Mann nochmal ein Lied und singt dort, was ist aus mir geworden, mein bittersüßer Freund? Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, eine Million Meilen weit weg, ich bliebe mir treu. Ich fände einen Weg. Dazwischen liegt ein sehr bewegtes Leben. Und wenn wir die Zeilen, die er 1956 sich vor Augen gestellt hat, die ein großer Hit geworden sind, uns angucken, er achtet auf sein Herz, er ist wachsam, er hält das Band, was ihn bindet, die Enden auseinander. Und weil jemand ihm gehört, zu dem er wohl eine sehr enge Beziehung hat, hält er sich an die Regeln, ist er treu, dann stimmt das mit seinem Rückblick nicht ganz überein. Da ist also etwas vorgekommen. In diesem Leben haben sich Dinge abgespielt, die er, wenn er nochmal die Möglichkeit hätte, anders gestalten würde. Er hat einen Vorsatz gehabt und macht am Ende seines Lebens, ein Jahr später ist er dann gestorben, 2003, macht er einen Rückblick und stellt fest, Vorsatz und Rückblick fallen auseinander. Das Herz, was wir in diesem 1956er Text finden, und sein Handeln, was dann folgte in den Jahren, passten wohl nicht so ganz zusammen. Damit Herz und Handeln eines Christen zusammenpassen, finden wir in seinem Wort zahlreiche Tipps. Und nun sind ja hier, ja, ich sag mal, alle Altersgruppen vertreten. Aus meiner Sicht, ich bin ja auch noch nicht mehr so ganz jung, sage ich auch schon zu Jugendlichen mal, Mensch, ihr habt das Leben noch vor euch. Ich bin optimistisch und sage jetzt mal, ich stehe mittendrin. Und es gibt auch Geschwister unter uns, die ja schon in ihrem Lebensabend stehen. Und wenn wir jetzt so für uns, vielleicht die Jugendlichen machen sich Vorsätze, die wollen Dinge gestalten, bewegen. Auch in meinem Alter macht man das gerne. Ich nehme mir das zumindest immer wieder vor. Ja, und wir haben heute Morgen unter Brüdern schon gebetet und da hat auch ein älterer Bruder schon gesagt, dass er dankbar ist, wenn der Herr ihm zeigt, wie er sein Leben noch ändern kann. Das finde ich gut, das ist ein Vorbild, wenn man hier sich noch Vorsätze nimmt und sein Leben nicht einfach auslaufen lässt. Damit Herz und Handeln zusammenpassen, gibt's Empfehlungen im Wort. Und zwar finden wir ganz viele solche Empfehlungen in den Sprüchen. Die Sprüche haben einfach ganz, ganz viel zutreffend bewertete Fakten. Anderes Wort dafür, Weisheit. Zutreffend bewertete Fakten. Also die Tatsachen, die wir vor Augen liegen haben, richtig einschätzen. Wenn ich das, was mir an Realität begegnet, richtig einschätze, dann bin ich mit Weisheit ausgestattet. Und der ganze Predigttext ist sehr, sehr schlank. Das ist nämlich nur ein Vers, steht in Kapitel 20 der Sprüche. Wir schlagen das mal eben miteinander auf. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Übersetzungen, habe ich festgestellt. Was auch ganz gut ist. Sprüche 20, Vers 6. Ich habe die Schlachterübersetzung. Da steht, die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer findet aber einen treuen Mann? Luther übersetzt, glaube ich, wer aber findet jemanden, der wirklich zuverlässig ist? Die Sprüche, wenn wir uns jetzt mit dem beschäftigen, was wir mit diesem Vers machen wollen, dann gucken wir zuerst mal generell uns in den Sprüchen an, was uns das anbietet, wo dieser Vers steht, wie er eingeordnet ist. Wir gucken dann in einem zweiten Punkt der Gliederung auf das, was uns Vorbild ist in Bezug auf die Treue, nämlich auf unseren Herrn, und schauen uns in einem dritten Punkt an, wie wir es schaffen könnten, diesem Vorbild zu folgen. Also wenn wir die Sprüche hier uns vornehmen, dann finden wir generell in diesem Buch eine Anleitung für ein Leben, das Gott gefällt. Auf der Grundlage von Gottesfurcht und Einsicht können wir hier eine Herzenshaltung gewinnen, die es möglich macht, dieser Einstellung auch unser Handeln folgen zu lassen. Damit wir am Ende unseres Lebens nicht so einen Rückblick haben müssen, wie dieser Musiker ihn hatte. Und wir finden in den Sprüchen auch ganz oft eine Gegenüberstellung. Und zwar auf der einen Seite des gottesfürchtigen Menschen und auf der anderen Seite des Spötters, des Gottlosen. Der Spötter pfeift auf Gott und lebt auch so. Das ist ziemlich einfach, das geht quasi von selbst, weil er einfach der menschlichen Natur folgt. Er tut, was ihm gefällt, schuldet niemandem Rechenschaft, kümmert sich um nichts, nur um seinen Willen, das, was ihm dient und nützt. Demgegenüber steht der Gottesfürchtige, der Gott ernst nimmt und ihm mit seinem Leben gefallen will. Das ist schwierig, das wissen wir alle, weil es der menschlichen Natur widerspricht. Unser Ich, unser menschliches Sein verweigert eigentlich so einen Weg, unser Fleisch. Das Einzige, was ein gottgefälliges Leben ermöglicht, das wissen wir, ist Gottes Geist, der in uns wirkt. Und Salomo hebt nun hier in den Sprüchen mit dieser Frage, wer findet aber einen treuen Mann? Natürlich will er jetzt nicht wissen, wie viele Leute hier jetzt sich auf den Weg machen könnten und treue Leute suchen könnten, sondern das ist ja eine herausfordernde Frage. Das ist ja eine Frage, die eigentlich eine Aussage enthält. Es gibt kaum treue Männer. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Das ist der Kontrast dazu, mit dem wir uns nachher beschäftigen, wenn wir uns angucken, wie wir dem Vorbild Gottes in seiner Treue folgen könnten. Also das ist wohl eine Seltenheit. Warum kommt Salomo darauf? Naja, er braucht nur bei sich selbst anzufangen. Er hatte das ja sehr, sehr deutlich vor Augen stehen, wie schwierig es ist, treu zu sein. Er hatte doch eigentlich die richtige Herzenseinstellung. Und trotzdem ist ihm das passiert. Mit Bathseba. Und Treue, das ist auch eine Erfahrung von Salomo, hängt sehr eng mit Freude zusammen. Wir lesen in seinem Bußpsalm, dem Psalm 51, wie ihm die Freude verloren gegangen ist, als er klar war, er ist untreu geworden. Herr, lass mir wiederkehren, die Freude deines Heils, hat er damals gesagt. Also Treue und Freude hängt genauso zusammen wie Treulosigkeit und Freudlosigkeit. Und Salomo stellt uns hier den treuen Mann, die Treue, die Zuverlässigkeit, die Wahrhaftigkeit, wird auch übersetzt, als ein sehr erstrebenswertes Ziel vor. Eine erstrebenswerte Zielsetzung. Im Psalm 51, Vers 8 sagt Salomo bekennend zu Gott: Du sehnst dich nach Wahrheit im Innersten. Entschuldigung, David, was habe ich gesagt? Salomo, nein, der hat hier diese Sprüche, dieses Kapitel geschrieben, ja. Genau, David begegnet dort Gott in diesem Psalm und sagt bekennend: Du sehnst dich nach Wahrheit im Innersten. Das ist diese Treue, diese Qualität an Treue, die Gott eben auch aufbringt. Schauen wir auf das Vorbild. Wenn wir uns ein Bild von Treue machen wollen, wenn wir wissen wollen, was wir uns da vornehmen, dann schauen wir uns Gott an. Gottes Treue, wie ist sie erfahrbar? Treue ist, und das ist das Schöne daran, nichts, was sich in Worten erschöpft. Treue kann man nicht einfach nur mitteilen. Das Mitteilen, das Reden, das ist immer nur der erste Schritt. Treue erlebe ich, erfahre ich, merke ich erst dann, wenn dem Reden auch das Handeln folgt. Und wenn es zusammenpasst. Und so ist Gott den Menschen auch stets begegnet. Wir schlagen mal eine Stelle in 4. Mose auf, wo uns jemand den Unterschied zwischen Gottes Treue und, naja, ich will jetzt nicht sagen, dem menschlichen Verständnis dieser Treue vor Augen stellt, sondern den Unterschied zwischen Gottes Fähigkeit zur Treue und dem menschlichen Versagen in diesem Punkt vielleicht beschreibt. Und zwar in 4. Mose, Kapitel 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Also hier bekommen wir genau das, diese Konsequenz vor Augen gestellt, die Treue Gottes ausmacht. Gott lügt nicht. Das heißt, er sagt weder vorsätzlich noch aus Versehen etwas Falsches. Er ist auch unveränderlich. Er ändert seine Einschätzung nicht, seine Einstellung nicht, seine Haltung nicht. Ihn gereut nichts. So wie ein Mensch sagt: Ach, hätte ich das doch nicht gemacht. Das passiert Gott nicht. Ja, und was er gesagt hat, das tut er, das heißt, was er für sich selbst in seiner Autorität, in seiner Allmacht festlegt, das setzt er auch um. Das ist die eine Seite. Und was er geredet hat, das heißt, wo er Zusagen macht, wo er Ankündigungen macht, dort hält er sie auch. Er führt es aus. Diese Lüge, von der hier gesprochen ist, die kommt manchmal leichter und schneller, als man denkt. Sprüche 25, Vers 14 gibt so ein Beispiel. Sprüche 25, Vers 14. Wie aufziehende Wolken und Wind ohne Regen, so ist ein Mensch, der lügenhafte Versprechungen macht. Lügenhafte Versprechungen sind solche, wo jemand in dem Moment, wo er ankündigt, dass er etwas tun möchte, schon weiß, dass er es nicht tun wird. Entweder weil er es nicht kann oder weil er es gar nicht möchte. So etwas ist Gott vollkommen fremd. Wir sehen in Gottes Wort auch, wie er in Treue mit seinem Volk umgeht und wie er in Treue mit uns umgeht. Das sind die nächsten beiden Punkte, die wir uns angucken wollen, und schlagen da mal den Psalm 89 auf, in dem sehr schön beschrieben ist und gerühmt wird, wie groß Gottes Treue ist. Im Psalm 89 lobt Ethan die Gnadenerweise des Herrn. Ich lese mal die ersten paar Verse. Ein Maskil von Ethan, dem Israchiter. Die Gnadenerweise des Herrn will ich ewiglich besingen, von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue mit meinem Mund verkünden. Ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut, deine Treue gründest du fest in den Himmeln. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten, habe meinem Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinen Samen fest gründen. Und hier finden wir auch schon in Treue die wichtigste Zusage für uns persönlich. Denn in dieser Zusage, ich habe einen Bund geschlossen und ich habe meinen Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinen Samen fest gründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen, das ist der Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus. Interessant ist an diesem Psalm, der dann im Folgenden den Umgang Gottes mit seinem Volk beschreibt und die Treue, das heißt das Stehen Gottes zu seinem Volk, immer wieder und immer wieder, obwohl wir wissen, dass das Volk immer wieder untreu gewesen ist, sich abgewendet hat von seinem Gott, dass diese Treue Gottes mit Gnade kombiniert ist. Das ist dieses Kennzeichen von Gottes Treue. Das heißt, Gnade ist ein Reichtum des Begnadigten auf Kosten des Opfers Jesu. Gnade ist der Reichtum des Begnadigten auf Kosten des Opfers Jesu. Und die Treue in Kombination mit dieser Gnade stellt uns ganz deutlich vor Augen, dass diese Treue an ein Ding geknüpft ist, nämlich an seinen Sohn. Deshalb hat diese Treue Gottes auch zwei Seiten. Diese Medaille, die so positiv in diesem Psalm hier beschrieben wird, die hat für diejenigen, die dieses Opfer ablehnen, auch einen ganz treuen Ausgang. Den finden wir in 2. Timotheus 2. Das ist eine Stelle, die manchmal missverstanden wird. Es liegt vielleicht auch an manchen Übersetzungsvorschlägen. In 2. Timotheus 2, Vers 13, steht, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Luther übersetzt, wenn wir nicht glauben, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Seine Treue in Gnade ist daran geknüpft, dass es in Zuverlässigkeit einen Reichtum für den Begnadigten gibt, auf Kosten seines Sohnes, seines geliebten Sohnes. Und wer den Glauben an diesen Sohn ablehnt, dem begegnet die Treue Gottes sich selbst gegenüber. Wer den Sohn ablehnt, wird diese positive Treue, die wir bis jetzt uns angesehen haben, nicht erleben. Da ist Gott sich treu. Wer seinen Sohn nicht annimmt, kann zuverlässig nicht auf Gnade zählen. Das heißt, die Treue Gottes hat zwei Richtungen und sie ist in beide Seiten immer zuverlässig. Für denjenigen, der im Glauben das Opfer Jesu annimmt, ist es die Gewissheit, versorgt zu sein und die Gewissheit, all das erfahren zu können, was Gott in Aussicht stellt, zusagt, zusichert. Für denjenigen, der ihn ablehnt, ist es die gleiche Zuverlässigkeit, dass auch die negativen Zusagen Gottes und Ankündigungen sicher eintreffen. Wie geht Gott mit uns um? Mit den Menschen, die nach ihm gefragt haben, die seinen Sohn angenommen haben. Das belegt noch einmal, dass die Treue Gottes ganz eng an seinen Sohn Jesus Christus geknüpft ist. Und wir finden den Beleg dazu in 1. Korinther 1, Vers 9. Im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9 erklärt Paulus den Korinthern immerhin, die sich gar nicht so verhalten haben, wie sich unser Herr das vorgestellt hat, die seine Treue in vielen Punkten nicht erwidert haben. Gott ist treu, steht da, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gottes Treue hat also ihren Grund, ganz klar, in der Verbindung mit seinem Sohn Jesus Christus, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der Grund und die Ursache für diese Treue, für diese positive Treue, die uns begegnet in unserem allmächtigen Vater. Wenn wir also jetzt das Vorbild Gottes an Treue zusammenfassen wollen, dann können wir drei Bereiche festhalten. Gott macht in seiner Treue keine lügenhaften Versprechungen. Das ist Punkt 1. Seinen Festlegungen und seinem Reden folgt stets auch das entsprechende Handeln. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3, die Ursache seiner Treue ist immer mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden. Wenn wir uns angucken, wie wir jetzt in der Nachfolge das persönlich auf uns anwenden können, dann können wir gleich da weitermachen, wo wir gerade beim letzten Punkt aufgehört haben, nämlich die Ursache seines Sohnes, die Ursache als Verbindung zu Jesus. Denn wenn wir treu sein wollen, dann können wir uns ja fragen, wie sieht das denn jetzt aus? Wenn wir uns diese drei Punkte nehmen, mit dem letzten, der Verbindung zu Jesus, wollen wir jetzt beginnen. Aber da sind ja einige Herausforderungen drin. Keine lügenhaften Versprechungen und es soll unseren Festlegungen und unserem Reden stets das Handeln folgen. Ist euch das immer gelungen? Mir nicht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Herr mir dieses Thema besonders anempfohlen hat. Wahrscheinlich gibt es Brüder, die geeigneter gewesen wären, euch das vorzustellen, aber Nun ist es so, dass ihr mit mir Vorlieb nehmen müsst. Es spricht mich jedenfalls zutiefst an, weil ich glaube, dass es die Qualität im Glauben auf ein ganz anderes Niveau hebt, einmal in der Beziehung zum Herrn selbst, des Gläubigen, und zum anderen auch in den Beziehungen untereinander. Das ist klar, das kann man sich sofort vor Augen führen, dass Zuverlässigkeit gute Beziehungen ermöglicht und Treue eine feste Beziehung stärkt und dass Unzuverlässigkeit und Treulosigkeit Beziehungen schwächen und zerrütten. Es gibt einen Vers, ich habe ihn jetzt, steht auch in den Sprüchen, der ist mir begegnet bei der Vorbereitung, ich habe es mir aber nicht notiert. Ich glaube, ein enttäuschter Bruder ist schwerer zu gewinnen als eine verriegelte Burg oder so ähnlich. Also daran sehen wir, wenn Unzuverlässigkeit und Enttäuschung in diesem Punkt mal Raum gewonnen hat, dieses Zutrauen wieder zurückzugewinnen, zurückzuerobern, das ist harte Arbeit. Deswegen ist die Treue und die Zuverlässigkeit so ein guter Vorsatz. Die Treue oder die Zuverlässigkeit lassen sich in so einfachen Dingen ausdrücken wie: ich vergesse keinen Geburtstag. Ich verpasse nie Termine. Ich bin immer pünktlich. Das ist fraglos gut. Aber da sind wir relativ nah daran, dass Treue zum Werk wird. Treue ist aber kein Werk, sondern eine Frucht. Und das steht in Galater 5, Vers 22. Und damit beschäftigen wir uns ganz kurz, weil da sehr schön die Werke und die Früchte gegenübergestellt werden. In Galater 5 lese ich mal ab Vers 18. Da stellt Paulus die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes gegenüber. Und da finden wir auch die Treue bei der Frucht des Geistes. Ab Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Da kommt die Treue vor. Treue ist also eine Frucht und kein Werk. Das ist nichts, was ich aus mir selbst heraus erzeugen könnte, sondern Frucht kommt ja immer nur dadurch, dass ich nah beim Herrn bin. Und mit so einer Frucht will ich, und das wird hier in diesem Vers auch hervorgehoben, und kann ich auch stets Gott gefallen. Aber nicht mir, es geht um Gottes Ehre und um seine Anerkennung und nicht um meine. Und deswegen sagt Salomo hier diesen Gegensatz in Vers 6: Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer aber findet einen treuen Mann? Wenn ich diese Dinge als Werk anpacke, dann neige ich dazu, mich am Ende selbst damit zu rühmen. Wie gut ich bin. Davon kommt das Wort Güte. Wie zuverlässig ich bin. An was ich alles gedacht habe. Was ich alles noch zusagen kann. Was mir alles noch gelungen ist. das dient eher dem eigenen Gefallen und dem eigenen Ansehen. Hier geht es aber darum, dass Frucht hervorgebracht wird zur Ehre Gottes und zu unserem Segen. Die Frucht bekommen wir als Rebe am Weinstock. Und in dieser Passage im Wort steht auch, ohne unseren Herrn können wir in dem Punkt nichts tun. Das also sozusagen als Vorspann für diese Vorbilder, die wir vom Herrn bekommen haben. Und da gucken wir uns diese drei Punkte jetzt nochmal an. Wenn wir das wissen und im Hinterkopf behalten, dass Treue also eine Frucht ist, dann wollen wir keine lügenhaften Versprechungen machen. Das heißt, nichts zusagen, obwohl wir von vornherein wissen, dass wir es nicht hinbekommen. Das kann verschiedene Motive dafür geben. Vielleicht will man sich selbst motivieren und mutet sich zu viel zu. Übernimmt sich sehenden Auges, weil man auf Anerkennung aus ist. Die Sache kriegst du hin, das ist ja toll. Dann mach mal. Und dann wird es nichts. Da sehen wir schon an dem Punkt, dass Treue viel mit der richtigen Selbsteinschätzung zu tun hat. Eine Sache, die wir auch nur in der Nähe zu unserem Herrn erfahren können. Wenn wir ihn fragen, wer wir sind, dann wird er uns auch zeigen, welche Möglichkeiten wir mit ihm haben. Wenn wir seine Nähe suchen, dann kann er uns in seiner Liebe einen Spiegel vorhalten und uns zeigen, wo er uns gebrauchen möchte, was wirklich unser Dienst ist und was uns zugemutet werden soll. Dann brauchen wir nicht aus eigener Kraftanstrengung Dinge anzupacken, die über unser Vermögen gehen. Das führt uns direkt zum nächsten Punkt. Den eigenen Festlegungen folgt bei Gott immer das entsprechende Handeln. Wir haben gesagt, was er für sich in seiner Allmacht richtig findet, das setzt er auch um. Nun können wir nicht aus dieser Allmacht schöpfen, sondern nur aus unseren Möglichkeiten. Die sind begrenzt. Aber wir dürfen sie nutzen, um dem Herrn Ehre zu bringen und sollten Festlegungen treffen, im Rahmen unserer Möglichkeiten und diesen Festlegungen dann auch Konsequenzen folgen lassen. Damit ist nichts anderes gemeint als eine Lebensplanung, die alles, was uns von Gott anvertraut ist, nutzt. Und zwar zur Ehre des Herrn, zur Auferbauung der Geschwister, zu unserer eigenen Freude, zu unserem Segen. Oftmals ist es schwierig, weil der Alltag uns sehr in Beschlag nimmt. Da ist für Festlegungen manchmal gar kein Raum. Immerhin gibt es so viele Dinge, die von uns erwartet werden. Wo soll ich da noch selbst bestimmte Sachen für mich planen? Zum Beispiel in die Zukunft gehen und sagen, das oder jenes möchte ich bis da oder dahin umgesetzt haben. Das wären solche Festlegungen. Gott ist auch sehr planvoll vorgegangen und geht immer in allem, was er tut, planvoll vor. Planvoll und geordnet. Das ist also ein Vorbild, was Grundlage auch für unsere Treue ist. Wenn ich mir in meinem Leben keine Ziele setze, so wie sie der Musiker, der Songschreiber in der Einleitung unserer Predigt auch sich gesetzt hat, wenn ich mir solche Ziele gar nicht setze, keine Festlegungen dazu treffe, dann werde ich auch keine Ziele erreichen, sondern dann werde ich gelebt. Dann wird immer das gerade in meinem Leben passieren, was den größten Druck auf mich ausübt. Das führt aber nicht zur Treue, sondern dann werde ich gehetzt und hin und her gerissen von verschiedenen Ansprüchen, die mir zu schwer werden und denen ich irgendwann doch nicht genügen kann, dann finde ich mich in Überforderung wieder Und dann ist der nächste Schritt doch oft der, dass ich Dinge, die ich einmal machen wollte, nicht mehr machen kann. Dann geht mir die Kraft aus. Ich denke, das ist ein Rhythmus oder eine Entwicklung, die meisten von uns kennen. Dem können wir begegnen, indem wir uns vom Herrn zeigen lassen, welche Möglichkeiten wir wirklich haben und wie wir sie nutzen können, indem wir Festlegungen treffen und uns selber auch beobachten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir vor Jahren ein Bruder einen Lebensplaner empfohlen hat. Ich habe lange gebraucht, um mit dem Ding zu arbeiten, das habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Und ich merke zunehmend, wie wichtig das ist, eine Festlegung zu treffen, zu planen und sich dann auch zu überprüfen, damit man rechtzeitig korrigieren kann, wenn man merkt, oh, das wird nichts. Da werde ich am Schluss nicht zuverlässig rauskommen, sondern das wird irgendwo zumindest zum Teil versickern, was ich mir hier vorgenommen habe. Das betrifft mich selbst. Wenn ich selbst mit mir, mit meinen Festlegungen klarkomme, dann kann ich auch ganz anders auf andere zugehen. Es ist sozusagen die andere Seite dieser Medaille, Festlegungen und Reden, beidem soll ein Handeln folgen. Wenn Gott mit uns spricht, wenn Gott uns Zusagen macht, dann hält er sie ein. Das sollte auch unter uns so sein. Wenn wir eine Ankündigung machen gegenüber jemandem, wenn wir ihm eine Zusage machen, dann sollten wir uns genau überlegen, ob wir die auch so einhalten können. Das ist eine Schwäche von mir, die mir der Herr ganz besonders vor Augen gestellt hat, daran arbeiten zu lassen, daran Früchte entstehen zu lassen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation vor vielen Jahren. Da hatte ich einen Auftrag bekommen von einer Versicherung, einen Prozess zu führen, und dann sollte ich nach dem Verhandlungstermin sollte ich den Sachbearbeiter zurückrufen und ihm berichten, wie es denn gelaufen ist. Und wir haben uns vereinbart und ich habe gesagt, ja, direkt nach dem Verhandlungstermin rufe ich dann zurück. Und dann komme ich also vom Gericht und gehe in mein Büro und dann kommt ein Anruf und dann bringt mir meine Sekretärin eine Akte rein und irgendwann kurz vor Mittag fällt mir siedenteils ein, oh, du hast ja einen Rückruf zugesagt. Dann habe ich zum Hörer gegriffen, habe den Mann angerufen und das war ein Kölner. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt hier schon zweimal in den Mülleimer gepinkelt, weil ich neben dem Telefon geblieben bin. Also statt gepinkelt hat er noch einen anderen Ausdruck verwandt. Der hat mir damit sehr deutlich zu verstehen gegeben, wie wichtig es für ihn eigentlich war, dass ich mich zuverlässig an diese Rückrufzusage halte. Und der war mir nicht böse, das ist ein ganz feiner Kollege gewesen. Aber klar, er hat sich auf etwas eingestellt und hat auch seine Arbeitszeit und sein eigenes Engagement, seine eigene Planung darauf ausgerichtet. Und er hat sich auf mich verlassen. Und das hat sich als Fehler erwiesen. Das ist erfreulicherweise zumindest bei ihm nicht häufig vorgekommen, sondern nur dieses eine Mal. Aber es verursacht Schwierigkeiten, wenn wir Dinge zusagen und die dann nicht einhalten können. Das wissen wir alle, dieses ich melde mich mal. Ich glaube, wir wissen alle, das ist mehr ein Spruch und das ist schade. Zumindest unter uns sollte es so sein, dass dann, wenn wir uns Dinge vornehmen, wenn wir Dinge zusagen, dass wir sie auch halten. Und wir können uns da auch nicht rausnehmen, ja? Also wir können auch nicht sagen, na gut, ich habe die Lösung gefunden, ich sag einfach nichts mehr zu. Ja? Das funktioniert auch nicht, denn wir leben ja in einer Gemeinschaft, die füreinander verantwortlich ist. Gott hat uns ja in eine Beziehung zueinander gestellt. Wir können nicht in völliger Unverbindlichkeit miteinander umgehen. Wir sind komplett darauf angewiesen, dass wir einander Zusagen machen und die dann auch einhalten. Also die Flucht In die Unverbindlichkeit kommt nicht in Frage. Wir müssen also lernen, miteinander umzugehen und uns richtig einzuschätzen. Und da tut es sicherlich auch gut, wenn man sich selber kennenlernt. Vielleicht gibt es die eine oder andere Gelegenheit, wo ein Bruder dem anderen dann sagen kann, willst du dir das wirklich auch noch auflasten? Willst du das auch noch übernehmen? Finden wir da nicht eine andere Lösung? Da gibt es schon wieder Anknüpfungspunkte für ein sehr brüderliches Miteinander, dass wir Acht aufeinander haben und keine Überforderung eintritt, wenn wir einander treu sein wollen. Und das alles tun wir in dem Bewusstsein, ohne mich könnt ihr nichts tun, denn es geht ums Fruchtbringen. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir sind nicht aufgefordert, aus eigener Kraft Werke zu vollbringen, sondern wir sind aufgefordert, uns verändern zu lassen. Und wir haben als Ermutigung auch diese Zusage aus dem Gleichnis mit dem Weinstock und den Reben, wer Frucht bringt, den reinigt er, damit er mehr Frucht bringt. Wir sollten also mutig sein, uns diese Perspektive vor Augen zu stellen, diese erstrebenswerte Zielsetzung, die uns Salomo hier in den Sprüchen anbietet. Wer findet aber einen treuen Mann? Das ist eine Herausforderung, zu der wir eingeladen sind, die wir annehmen sollen, annehmen dürfen. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass uns der Herr dabei trägt und weiterbringt. Ich will zum Schluss noch beten. Herr, zuallererst loben und preisen wir deine Treue. Deine Treue, die du mit Güte und Gnade verbunden hast, sodass sie uns nützt, weil wir dir in Demut begegnen dürfen und weil wir in deinem Sohn deine Gnade erfahren durften. Herr, du begegnest uns mit gnädiger Treue jeden Tag und lädst uns dazu ein, diese Treue zu erwidern, dir gegenüber und auch untereinander mit Leben zu füllen. Herr, wir loben und preisen dich, dass wir dabei nicht auf uns angewiesen sind, sondern dass du es bist, der in uns das Vermögen wirkt und auch das Wollen zustande kommen lässt und auch das Gelingen schenkt. Herr, wir beten, dass wir an uns arbeiten lassen von dir, dass wir diese wichtigen Grundlagen des Miteinanderumgehens uns von dir zeigen lassen. Und wir danken dir schon jetzt, dass du unser Mühen segnen wirst und Frucht schenken wirst. Amen. Thank you.